Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
Gelsenkirchen, beziehungsweise heute einmal mehr wieder Essen, denn wir sind zu Gast und haben auch schon diskutiert, ob wir zu Gast sind oder ob du zu Gast bist, aber auf jeden Fall sind wir woanders. Wir sind mal wieder im Kardinal-Hengsbach-Haus in Essen und machen uns dann ein Thema, um das ich gebeten hatte.
Mehr oder weniger. Also das ihr erinnert euch, ne? Also vorletzte Folge haben wir ja zum Thema Exerzitien gesprochen mit den beiden Jungs vom Exerzitienreferat hier im Bistum Essen. Und da hat ja der Marc, wer aufmerksam hat der Marc immer schon so angefangen und immer mit diesem Ignatius, ne, dem Gründer des Jesuitenordens, also der hatte ein großes Interesse und da sind wir dann nicht tiefer eingestiegen und ich habe so das Gefühl gehabt, das wäre doch echt nochmal irgendwie dran, dass man da nochmal, ne?
Er hat das Gefühl gehabt, dort ungefähr irgendwie 3 Nachrichten pro Woche von mir und 4 E-Mails und er hatte das richtige Gefühl, dass ich das gerne machen würde und deswegen haben wir uns eine Expertin dazu eingeladen.
Beziehungsweise wir haben uns bei der Expertin eingeladen.
Oder so, genau.
Genau, denn im Exerzitienreferat arbeitet als erste oder als dritte, je nachdem, wie man das auffassen möchte, Silvia Bittinska, die wir ganz herzlich hier bei uns begrüßen, beziehungsweise sie begrüßt uns bei sich im Kardinal-Hengsbach-Haus.
Herzlich willkommen.
Danke.
Dankeschön.
Silvia, vielleicht magst du einmal kurz ein paar Takte zu dir sagen, wer du so bist und wie es kommt, dass du hier arbeitest.
Okay, also ich heiße Silvia, du hast mich ja schon vorgestellt, ja. Ich arbeite hier im Exerzitienreferat und bin Kollegin von Johannes Lieder und Klaus Kleffner, mit denen ihr schon gesprochen habt über unsere Arbeit. Und heute erzähle ich gerne ein bisschen mehr dazu und vielleicht ein bisschen spezifischer zu dem, was wir hier machen und zu meiner Person. Ich bin 55, ist schon wieder.
Der bist du nicht, ne?
Nein.
Stimmt überhaupt nicht.
Nein. Bist du nicht, wir verraten nicht, wie alt du bist. Red aber okay. Weiter.
Ich bin in der Slowakei geboren und dort aufgewachsen und seit knapp 20 Jahren in Deutschland. Bin Sozialpädagogin von Beruf und arbeite hier im Bistum Essen als Referentin für Spiritualität und Exerzitien. Wie sich das so gefügt hat, wird sich vielleicht später ergeben, wieso ich gerade zu Exerzitienarbeit nahe habe und was mich an Spiritualität ja fasziniert und warum ich das auch hauptberuflich mache.
Das kannst du, glaube ich, tatsächlich sogar jetzt schon erzählen. Also steig dir ruhig einfach ein, es sei denn, Flo hat noch irgendwelche anderen.
Nö, also ich meine, ist ja schon losgegangen. Genau. Also ich kenne nur so vorneweg, ich kann ja schon mal verraten, das hat auf jeden Fall auch irgendwas zu tun mit Marx großem Interesse am Ignaz.
Fangen wir doch damit an.
Genau, fangen wir doch damit einfach an. Erzähl ruhig, warum du heute hier bist und nicht irgendwer anders. Also wieso haben wir denn ausgerechnet dich ausgesucht? Das hat ja einen Grund.
Das soll ich erzählen.
Ja, bitte. Bitte, natürlich.
Okay, warum ihr mich ausgesucht habt. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Gespräch mit Klaus und Johannes, als ihr über Exerzitien gesprochen habt, der Name von Ignatius von Loyola gefallen ist und dass es bei den Exerzitien vielleicht auch eine direkte Verbindung ist zu dieser wichtigen Person aus dem Mittelalter. Und dass, wenn es um eine Vertiefung geht, ihr vielleicht diese Empfehlung bekommen habt, dass hier eine Kollegin ist, die sich damit auskennt, für die das ja wichtig ist. Ich bin tatsächlich schon seit vielen Jahren ignatianisch unterwegs. Schon als Studentin habe ich angefangen, ignatianische Exerzitien zu machen. Das hat mich überhaupt auf diese Spur gebracht, die sich dann später so vertieft hat, dass ich in eine ignatianische Ordensgemeinschaft eingetreten bin. Mhm. Und in dieser 7 Jahre gelebt habe. Das war die Gemeinschaft Congregatio Jesu. Die ist ignatianisch deswegen, weil sie die gleichen Regeln wie die Jesuiten haben, also wie die Societas Jesu. Die Abkürzung ist aber CJ. Und während ich Ordensschwester war, habe ich auch die Ausbildung für Exerzitienbegleitung gemacht, also habe nochmal so eine Vertiefung in der ignatianischen Spiritualität gemacht. Und das ist so, ja, ganz große Leidenschaft, was würde ich sagen, die mich damit verbindet, warum ich auch gerne in diesem Bereich arbeite. Ja.
Also einmal für dich persönlich so unterwegs zu sein, aber dann höre ich jetzt auch so, es ist auch, du begleitest auch leidenschaftlich gerne Menschen, die spirituell unterwegs sind.
Ja, da treffe ich sehr gut mit Ignatius zusammen, dass sein Anliegen war, den Seelen zum Heil helfen oder den Seelen allgemein helfen. Und das ist auch die Exerzitienarbeit oder geistliche Begleitung. Die Seelen von den Menschen, also das, was Menschen seelisch beschäftigt, sie zu begleiten, ja. Die seelischen, also die geistlichen Prozesse zu verstehen, da jemand beizustehen, Hilfestellungen anzubieten.
Und mit ihm auf dem Weg zu sein, das ist ja so die grundsätzliche Idee dahinter. Ich muss zu meiner Schande gestehen, die Congregatio Jesu kenne ich gar nicht. Kannst du grob so ein paar Dinge darüber erzählen? Also ich habe da so gar keine Vorstellung, wie das da aussieht. Ich kenne Jesuiten, also die Männer kenne ich jetzt, die Societas, aber deinen ehemaligen Orden, den kenne ich jetzt so nicht.
Hast du auch noch nie gehört davon?
Tatsächlich gar nicht, nein.
Ich habe mal Mary Ward-Schwestern gehört, ne? Aber also Congregatio Jesu, so auch nicht, ne?
Okay. Congregatio Jesu, das sind Maria Ward-Schwestern.
Das ist Mary Ward-Schwestern. Dasselbe.
Okay, das ist dasselbe. Und das bezieht sich hier auf tatsächlich auf eine Mary Ward oder auf Deutsch Maria Ward, die paar zig Jahre nach Ignatius gelebt hat. Die ist in England geboren und hatte schon als junge Frau Jesuiten als Begleiter. Also sie hat schon in früherem Alter erfahren, dass der Zugang zu Gott für jeden Menschen offen ist. Dass sie eigene Spiritualität, eigenen Glaubensweg leben kann und hat da gute Begleiter gehabt und hat die Idee von Ignatius kennengelernt und hat dann später nach seinem Vorbild eine Ordensgemeinschaft gegründet für Frauen.
Okay.
Nach den Regeln von Ignatius.
In England?
Nein, in Deutschland.
Okay.
Das war in der Zeit der Katholikenverfolgung in Deutschland. Also sie hat dann auch die Insel verlassen und hat in Flandern, in Deutschland, in Italien gelebt und hat dann so einen Auftrag oder Visionen gehabt und diese Gemeinschaft nach dem Vorbild von Ignatius gegründet. Also das war so eine Vision, nimm das Gleiche, also das Gleiche von den Jesuiten. Sie hat nach einer Form gesucht, wie können Frauen in der Kirche in dieser Zeit mit Menschen unterwegs sein, auf welche Weise können sie den Glauben leben und gleichzeitig den Seelen helfen.
Ja.
Und fand die Lebensweise der Jesuiten so faszinierend, dass sie die auch für die Frauen haben wollte. Und nach vielen Umwegen und auch Kämpfen, sie musste dafür auch dreimal nach Rom zum Papst gehen, hat sie tatsächlich...
Weil ihr das nicht gereicht hat, einfach Krankenschwester zu sein, oder? Weil es ja auch den Seelen helfen, oder?
Ja, das war in der Zeit, wo es für Frauen möglich war, entweder zu heiraten oder hinter Klostermauern zu gehen. Ja. Also Krankenschwestern waren dann später. Das war noch vor den Krankenschwestern.
Ah, okay. Also gab es dann nur kontemplative...
Kontemplative Frauen, Orden also mit dicken Klostermauern oder die dicke Mauern des Heimes.
Flo, erklär noch mal kurz kontemplativ.
So nach innen, ne? Oder ganz in Konzentration auf Gott leben. Ne?
Ja. Von also der Außenwelt.
Also betend. Gibt schon in der alten Kirche die Unterscheidung zwischen, also Nachfolge Jesu wollen sie ja alle. Ne? Und gibt schon in der Bibel gibt's diese schöne Geschichte mit Maria und Martha, ne? Das Haus, wo Jesus einkehrt und Martha ist die ganze Zeit am Rödeln, ne? Und sorgt dafür, dass die Leute was zu essen und was zu trinken haben und dass alles gut aussieht und arbeitet ganz, ganz viel, ne? Und Maria, ihre Schwester, sitzt da und hört die ganze Zeit nur Jesus zu. So. Das eine ist Vita Activa, ne? Das andere ist Vita Contemplativa, also das Hinhören. So, und dann gibt es natürlich auch irgendwie die Idee, das zusammenzubringen, aber das ist so kompliziert.
Das ist sehr einfach. Für Einsteiger hat das der Florian jetzt erklärt, man könnte über diese Begebenheit
da kann man lange noch erzählen.
Genau, machen.
Das ist so, ja.
Und so einfach ist das nicht. Nee. Also diese Trennung zwischen Maria Martha und diese Zuteilung,
gar nicht,
da könnten wir irgendwann mal später nochmal weiter darüber reden. Ja, genau. Also es gibt tatsächlich auch Frauen, die sich von diesem Weg des Ignatius ansprechen lassen, das faszinierend finden. Darüber würden wir wahrscheinlich auch ins Gespräch kommen, warum und was das alles beinhaltet. Und also es gibt mehrere Gemeinschaften auch von Frauen, die so leben. Und ich gehörte bis vor 2 Jahren zur Congregatio Jesu.
Okay. Ja. Ich hätte total noch mit Sicherheit irgendwie 80 Fragen dazu. Also, aber ich überlege die ganze Zeit, ob wir schon abbiegen sollen.
Und weiß ich, also ich habe erstmal eine Frage. Ich habe ja deutlich mitbekommen, Marc, dass du, also ne, wir haben natürlich im Theologiestudium, ne, klar kam man ja nicht dran vorbei. Das heißt, so Grundinformationen zu Ignatius, zu seiner Zeit, das ist ja, hängt dann ja auch irgendwann wieder mit Reformation zusammen und alles Mögliche, ganz kompliziert und komplex. Also ein bisschen was weiß ich davon, aber ich hatte bei dir jetzt gerade auch bei der Exerzitienfolge echt immer das Gefühl, dass du da so ein, ja, Fimmel nicht, aber so ein.
Schon.
Ja, vielleicht hast du doch einen Ignatius-Fimmel oder da scheint so, und da möchte ich mal wissen, was fasziniert dich denn so? Und
also ich fand.
Wie kommt das?
Das mag möglicherweise damit zu tun haben, dass ich Ignatius auf zwei verschiedene Art und Weisen kennengelernt habe. Also ich erinnere mich daran, wie wir im Studium in der Kirchengeschichte gesessen haben und dann haben wir über Ignatius gehört. Und unser Kirchengeschichtsprof, ich hatte mir den Eindruck, so Ignatius-Fan war der jetzt nicht so. Ne? Also der fand die Jesuiten immer so ein bisschen subversiv, die fand auch immer ein bisschen schwierig, weil, also erstens ist das, ne, wenn man sich so den Orden anguckt oder auch die erste Zeit um Ignatius, der nun auch eine militärische Geschichte hatte, dann ist dieser Orden ja auch irgendwie, ob das heute immer noch so ist, weiß ich gar nicht, aber zumindest lange Zeit offenbar, nach Militäridee strukturiert gewesen. Ja, so, und sehr, sehr, sehr streng irgendwie, gleichzeitig allerdings keine Klöster, keine Ordenstracht, also ne, die tauchten überall auf. Und in aller Regel waren das so die immer schwarz gekleidet waren, daran erkennt man die. Also wenn die noch schwarzer sind als so ein Priester, dann ist das meistens ein Jesuit. Und dann waren die halt ständig da, wo irgendwie die Machtzentren waren. Die saßen an Königshöfen, die saßen in den Schulen der Mächtigen, ne? Die saßen da, wo das Geld war irgendwie und da, wo die Macht so konzentriert war. Und das fand unser Professor, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil er halt sagte, die haben ganz, ganz klar politische Einflussnahme betrieben. Die haben versucht, die Geschicke der Macht zu lenken und damit auch die Geschicke der Kirche zu lenken. Und das war nie offen. Das war immer irgendwie geheim. Und das war immer ganz, ganz, das fand er nicht gut irgendwie. Das war völlig intransparent. Das mochte er anscheinend nicht. Und ich hatte die auch irgendwie als so eine paramilitärische Gruppe im Kopf. Und dann habe ich Jesuiten kennengelernt. Und festgestellt, ich glaube, es gibt keine, also bisher habe ich keine Gruppe kennengelernt innerhalb der katholischen Kirche, die so tiefenentspannt, so unfassbar ruhig und völlig gelassen ist und im Übrigen unglaublich selbstkritisch. Also ich vergesse immer den Namen der Schule, aber es gab eine von Jesuiten geleitete Schule, die im Missbrauchskandal verwickelt war und der Direktor selbst, ein Jesuit, hat gesagt, hier muss was passieren, das ist nicht gut, wie das hier läuft. Also der hat seine eigene Schule zur Sprache oder in die Presse gebracht und gesagt, hier muss bitte ein Verfahren stattfinden. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. So, und dann habe ich die auf Exerzitien halt eben dann auch den Weg des Pilgers gelesen und mich so ein bisschen auch an die geistlichen Übungen gemacht, die Ignatius selber verfasst hat. Und habe den Eindruck eines Menschen bekommen, der eine ganz simple, aber sehr klare Theologie verfolgt und der gar nicht unbedingt, so war immer mein Eindruck, der jetzt gar nicht so den Kopf in den Wolken hat und irgendwie über theologische Thesen nachdenkt, sondern sagt, ich habe eine Glaubenserfahrung, die möchte ich gerne weitergeben. Und das ist so eine Seitennotiz, wir müssen da jetzt nicht drauf, klemmt mich an der Stelle immer ab. Aber ich finde das einfach unglaublich witzig, weil der Mann ist heilig gesprochen, ne, und alles. Und ich glaube sogar der Jesuitenorden selber sagt, ja, ja, der hatte trotzdem Frauen. Also es ne, gibt, also das ist immer so ein bisschen, also ich glaube, ich habe das erlebt, wo wir jetzt in Assisi waren, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, bei Franziskus von Assisi. Und auch da gibt es halt relativ klare Aufzeichnungen darüber, dass er möglicherweise in Bandelungen gelebt hat, eben mit Frauen, obwohl er Mönch war. Und ne, das kann so sein, das kann so nicht sein, aber eben so dieses, es könnte sein, wird unglaublich stark bestritten. Und den Jesuitenorden erlebe ich so als, naja, hätte sein können. Und also wir wissen, dass er Geld dahin irgendwie geschickt hat und so. Und deswegen, also denkbar ist das.
Ich weiß, ne? Vielleicht müssen wir doch jetzt an der Stelle.
Sag ich ja. Flo klemmt mich an der Stelle.
Nein,
jedes Mal
ab. Ich will dich ja nicht abklemmen.
Immer, total. Und nein. Ich verstehe das auch. Und man ehrlich gesagt, ich glaube, man kann es gar nicht nachweisen. Ist auch nicht so wichtig. Aber ich finde es immer schön, wenn eine solche Figur, obwohl sie eben heilig ist, oder vielleicht auch gerade, weil sie heilig ist, eine sehr, sehr menschliche Note hat. So, und mich hat das total fasziniert, dass etwas, das ich kennengelernt habe als eine wirklich militärstrenge Gruppe, selbstreflektiert sein kann und im Prinzip allein auf eine Erfahrung, nämlich auf die eigene Glaubenserfahrung abstellt. Und seitdem bin ich tatsächlich Jesuiten-Fan und auch Jesuiten untereinander sind sich gar nicht immer grün, aber die kommen damit super klar. Also alle, die ich kennengelernt habe, die haben auch gar kein Problem mit Konflikten. Das ist so, ich finde das total erfrischend, mit Jesuiten zu reden. Und ich bin auch bei denen in geistlicher Begleitung, weil mir das wichtig ist. Also ich bin da so ein bisschen Fanboy, fürchte ich. Fanboy. Ja, ich weiß,
man merkt das. Ich meine, Jesuiten, sagt man immer gerne auch so, haben was Elitäres, ne?
So. Ich glaube, das sind schon so die Bilder, die du hast von dem Professor erzählt, also diese paramilitärische Vorstellung, die ist ja nicht, weil du die Jesuiten vorher gekannt hast, sondern das, was er dir darüber vermittelt hat.
Ja, natürlich.
Genau, und ich glaube, das spielt schon die ganz viel von dem, was wir schon gehört haben, kontra zu dem, was ich selber erlebt habe.
Mhm. Erzähl doch mal.
Ich dachte, du erzählst ein bisschen mehr, deswegen hat sich völlig so fasziniert. Ja, du hast, also das ist jetzt schon gut hörbar geworden, dass die eigene Erfahrung, das, was du da selber auch erfahren hast, jetzt über die Bücher über Ignatius oder die eigene Erfahrung in den Exerzitien, dass das schon auf die Spur führt, worum es ihm geht. Und ich finde auch das, was du vorher erwähnt hast, dieser heilig kontra Mensch, das ist für mich total mit Fragezeichen, weil das kein Widerspruch ist.
Nee, eigentlich
nicht. Aber warum wird das so in der Kirche präsentiert?
Mhm. Genau.
Das ist ja, gehört zusammen. Wir sind ja, schon Paulus sagt es, oder? Wir sind ja die Heiligen. Heiligen
Gottes.
Ja.
Sagt er. Ja, aber gleichzeitig, weiß nicht, also gerade wenn ich so auf Kleruskirche gucke, da ist, glaube ich, die Vorstellung der Repräsentation, der Vollkommenheit Jesu, also auch die Verkörperung, ne, in der Nachfolge, die Verkörperung. Und dann ist da, ganz ehrlich, also wenn ich da selber versuche nachzudenken, so, dann ist da irgendwann halt auch, ist da halt auch kein Platz mehr fürs Menschliche, ne? Fürs allzu Menschliche. So, wie könnte
schade.
Ja, natürlich wie schade. Aber könnte man, also ich kann das schon verstehen, warum das so kommt, weil das ja eine gewisse Logik hat. Und gleichzeitig ist das eine Logik, die mir persönlich, je weiter man das damit treibt, dann halt auch ganz schnell, super schnell extrem unmenschlich wird, ne?
Ist von Menschen gemacht, aber.
Ja, normal, sicher, klar, aber weil Menschen ja auch, natürlich möchte man Kontakt zu, man möchte natürlich selber vollkommen sein und am liebsten möchte man, dass alle Welt auf einen zeigt und sagt, guck mal, da ist der vollkommene Mensch, ist ja klar. Also viele Menschen, gibt auch falsche Demut und richtige Demut, keine Ahnung, aber so. Aber das explizit eben für das Menschliche und eben auch für das, ich weiß gar nicht, muss man überhaupt das Schadhafte oder das Vermackte dazu sagen? Ich weiß das gar nicht.
Naja, das Unvollkommene halt. Und also ich finde, das ist ein relativ normaler menschlicher Vorgang tatsächlich. Ja. Also ich kenne das von allen anderen Idolen, die man so hat, die dürfen auch keine Fehler haben. Ne? Also das Fußballidole dürfen keine Fehler haben.
Oder der Partner, die Partnerin, auch keine Fehler.
Genau. Ne?
Also jedenfalls so, also in einer Phase nicht.
Genau. Und also ich glaube halt, dass das Kirche, wir eigentlich und eben alle Menschen so dazu neigen, solche Figuren fehlerlos zu überhöhen. Ja, deswegen ist möglicherweise jetzt auch bei dem Tod von Helmut Kohl genau das so erklärt, möglicherweise so die harte Gegenreaktion von Menschen, die wahrscheinlich zu Lebzeiten gesagt hätten, ich mochte den halt nicht, ne, die jetzt aber richtig laut werden, weil sie halt nicht ertragen können, wie viele andere Menschen den so komplett kritiklos stehen lassen ne, und sagen, das war der Kanzler und der hat keine Fehler gehabt, der war perfekt und der hat ne, fehlerlose Politik gemacht und so war es sicherlich nicht. Und das Gleiche, denke ich, kann man auch für Heilige in Anspruch nehmen und ich bin halt jemand, der es total gerne hat, diese Dimension wieder sichtbar zu machen. Also ich finde es eben schön zu sagen, ja, der war heilig, klar, aber er war nicht. Also er war eben Mensch und auch das gehört dazu. Das macht seine Heiligkeit mit aus. Und ich würde das, glaube ich, gar nicht so gegenüberstellen. Menschlichkeit gegen Heiligkeit.
Das geht nicht, weil eigentlich ist er heilig geworden, weil er Mensch war. Weil er mit seinem Menschsein, also jetzt unabhängig ob Ignatius oder welcher Heiliger auch immer, weil er sein Menschsein ernst genommen hat. Weil das, was wie er sein Leben oder wie sie sein Leben, ihr Leben verstanden hat, oder ist das nicht so eine Suche? So, ich verstehe mich immer mehr in der Bezogenheit zu Gott, zu meinem Sein auf der Erde, und das ist das Ergebnis, dass er dann bestimmte Sachen gelassen hat oder andere Sachen weiterentwickelt hat. Das war so ein bisschen hinter Ignatius, dass er das ernst genommen hat und das Ergebnis zu seinem zu seiner Todzeit war er dann in diesem Zustand, dass er wirklich vieles verstanden hat und gut auch vermitteln konnte. Dass wir dann sagen, ja okay, er kann für uns als Heiliger ein Beispiel oder ein Vorbild sein.
Ja. Magst du, weil wir reden jetzt ganz, ganz viel über diesen Mann, ja, aber wir haben noch gar nicht erzählt, wer der jetzt eigentlich war und wie der eigentlich drauf war. Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen Licht auf sein Leben?
Vielleicht nur was dir vielleicht auch wichtig ist, ne? Oder so, dass die Hörerinnen und Hörer, die jetzt keinen Plan haben, jetzt nicht auf Pause drücken müssen und erstmal den Wikipedia-Artikel lesen, den wir natürlich auch verlinken.
Das tun wir, aber genau. Wer liest schon Wikipedia-Artikel? Also Hören ist immer schöner. Und genau, und was Flo sagt tatsächlich. Mhm. Also was dir wichtig erscheint und möglicherweise, es ist, glaube ich, ganz schön, wenn man einmal kurz weiß, wann er gelebt hat, damit man, weil das ist tatsächlich schon länger her.
Gut, dann fange ich ganz offiziell an. Ignatius von Loyola. Ist geboren im Baskenland im Jahre 1491 und verstorben im 1556. Also er ist etwas über 60 Jahre alt geworden. Und also ich möchte tatsächlich nicht so viel zu seinem Leben erzählen. Also er ist da in Baskenland aufgewachsen und hat auch, du hast es schon erwähnt, bei dem Militär oder bei einem Herren gedient und gekämpft und war so in das Kind seiner Zeit, Ritter mit seinen Träumen, um Frauen zu gefallen und zu gewinnen, vielleicht auch Karriere zu machen und wirklich auch diszipliniert, dass er das auch verstanden hat, wenn er etwas erreichen möchte, muss er sich auch anstrengen und muss auch gut wissen, wofür es sich lohnt zu kämpfen, also auch klare Prioritäten und dafür dann auch die Zeit und die Fähigkeiten einzusetzen. Er erlebte aber in seinen jüngeren Jahren, dass er verletzt wurde bei einem Kampf und wurde sein Bein verletzt und er auf dem Krankenlager, ja, vielleicht weil er nichts anderes zu lesen hatte, sich beschäftigt hat mit heiligen Legenden. Und da kam er irgendwie so in das Unterscheiden, was Nachfolge Christi, also so aus den Legenden über die Heiligen, was das so an sich hat, was dieses mehr ist. Wenn er zum Beispiel etwas Weltliches erreichen möchte oder eine Frau beeindrucken möchte, das, was er bis dahin kannte und was im Unterschied dazu die Nachfolge Christi mit sich bringt. Mhm. Also dieses Magis, dieses Meer, was für ihn so prägend ist, begann vielleicht da, sich zu zeigen. Also dieser Unterschied zwischen Haben und Sein. Also wirklich dieses Meer im qualitativen Sinne, das, was so vielleicht das Weltliche, das Materielle übersteigt. Und er da diese geistliche Dimension entdeckt hat und so erkannt hat, ja, da spüre ich den Unterschied. Ich werde innerlich ruhiger, glücklicher. Irgendwie bringt mir das ganz neue Qualität in meinem Sein. Und das war so der Beginn von seiner Suche oder seiner geistlichen Entwicklung, ja. Mhm, ja. Guckst du skeptisch? Oder
nee, ich guck nicht skeptisch. In meinem Kopf geht halt sofort ja, so ein Karussell los, ne, weil das halt so wahnsinnig viele Aspekte haben kann. Also du hast jetzt gerade schon so das Magis, das Meer, wonach er sich gesehnt hat, also wonach er sich ja wohl offensichtlich in seiner Zeit als Soldat oder Söldner oder als Ritterromane lesender Held der Zukunft oder was weiß ich, wie er sich so gefühlt hat. Also dieses Meer, ne, diese Sehnsucht nach Wachstum oder so, das scheint er ja immer irgendwie gehabt zu haben. Ja, ne?
Genau, so eine Sehnsucht, eine innere Sehnsucht in ihm, die er vielleicht früher wirklich mit den weltlichen Erfolgen verbunden hat, wo er aber erkannt hat, es gibt etwas darüber hinaus. Also es gibt ein Mehr, also eine tiefere Sehnsucht, die nicht die Frau irgendwie erfüllt oder die Karriereleiter irgendwie ermöglicht, sondern hat er Gott so auf andere Weise entdeckt und seitdem auch alles da drauf gesetzt. Also ja.
Was heißt jetzt auf andere Weise? Also gäbe es irgendwelche Dinge, die man leicht ins Wort nehmen kann, dieses Magis, dieses Meer, was er, nachdem er, also was er quasi dann in Gott, ne, oder in der Nachfolge Jesu hat, die das so beschreiben. Also was ist denn der, jetzt mal platt gesagt, was ist denn der Gewinn für ihn? Also mal abgesehen davon, dass er halt ruhiger ist und irgendwie auf sein Leben besser klarkommt, wobei das ist eigentlich schon mehr als man.
Das ist für viele schon die Vorstellung eines guten Lebens tatsächlich, ne? Mhm.
Ja, und ist das nicht so, dass wir dann doch immer wieder, auch wenn wir Dinge erreichen und unsere Ziele geschafft haben, uns freuen, glücklich sind und doch spüren, ja, aber das ist noch nicht alles.
Ist da sonst gar nichts mehr?
Ja. So dieser, vielleicht dieser bittere Beigeschmack im Erfolg, was ist jetzt das Nächste?
Und den ist der losgeworden, der Ignatius hatte dann keinen bitteren Beigeschmack mehr im
Erfolg? Ach, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass er erkannt hat, auf diesem geistlichen Magis-Weg, dass es doch tiefer geht und dass, wenn das Ziel die Nachfolge ist, dass das Leben, das in Gott gegründet ist, dann ist das schon so ein sein in diesem Bogen erfüllt sich das. Also natürlich nicht vollständig, aber so fragmentarisch kommt er da in Berührung mit der Erfüllung, ja. Mhm.
Und dann so, also und dann plötzlich aber wahrscheinlich wieder in dem, was einem gerade so passiert im Leben, kommt man in Kontakt mit der Erfüllung, also in all dem im Alltag.
Ja.
Oder in dem Leben, was man dann gerade hat.
Also ich fand eigentlich immer, wenn ich mir die Story, wenn ich das, was ich noch erinnere, wenn ich mir das angucke, dass das ist für ihn auch so ein nach hier gibt's kein Zurück mehr war. Also ich finde da ehrlich gesagt, ich sehe immer, das mag jetzt einfach daran liegen, dass ich jetzt mich mit beidem beschäftigt habe, ich sehe einfach Parallelen zwischen Franziskus und zwischen Ignatius. Und beide haben so eine zentrale Stelle, an der sie jetzt ein anderer sind. Ne? Ja. So, also Ignatius hat diese Krankheit, die ihn da ja auch irgendwie rein, also diese Verletzung, Beinverletzung, die ihn da irgendwie reinbringt in diesen Gedanken. Und dann lässt er, glaube ich, in so einem unglaublich symbolischen Akt bei dem Priester, bei dem er, glaube ich, auch gebeichtet hat oder so, lässt er seine Waffen zurück und wird ab da ein Jahr lang Büßer. So, und Franziskus zieht sich ja nackt aus und stellt sich auf den Marktplatz und sagt so, und ab jetzt bin ich einsam und allein.
So. Genau, so eine innere Bekehrung, die auch nach außen sichtbar ist.
Genau. Und sie lassen die Symbole ihres vorherigen Lebens zurück. Ignatius seine Waffen, Franziskus seine teuren Kleider. Und das fand ich halt, also die haben einfach an einem bestimmten Punkt erkannt, Gott will das von mir. Wo habe ich das denn gelesen? Karl Rahner. Karl Rahner hat geschrieben, Exerzitien seien auf den Punkt gebracht, die Frage an Gott, was willst du, dass ich tue? Das fand ich unglaublich tief, weil erstens muss ich ja Gottes Existenz angenommen haben, bevor ich diese Frage stellen kann, und zweitens muss ich die innere vollkommene Bereitschaft haben, mich der Antwort auch zu stellen. Ja, und wenn die lautet, geh hinaus in den Wald und lebe als Einsiedler oder keine Ahnung, was immer da die Antwort sein kann, ne? Oder gründe eine Softwarefirma oder weiß der Teufel, und ich habe aber für mein Leben einen ganz anderen Plan gehabt, dann muss ich mich dem möglicherweise trotzdem stellen. Und diese Bereitschaft muss ich haben, sonst brauche ich die Frage nicht stellen. Und also für mich hat Ignatius diese Frage an der Stelle tatsächlich gestellt, ob nun bewusst oder unbewusst, und folgt dem und dreht sein Leben einmal komplett.
Ja, da klingen zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte, von das, was du gesagt hast. Also für Ignatius, das ist sein Prinzip und Fundament, dass er sagt, der Gott, also der Mensch ist auf Gott hingeschaffen. Also das ist seine Erkenntnis, dass er das ist für ihn der Lebensraum. Also Gott ist der Schöpfer und der Mensch ist das Geschöpf. Das ist so die natürliche Ordnung. Und wenn er als Mensch diese Ordnung hat, dann setzt sich alles dem nach. Also dann ist klar, nicht ich habe mein Leben in der Hand, sondern das Leben ist ein Geschenk. Und ich empfange es täglich. Ich habe es einmal empfangen und doch empfange ich es täglich, solange ich lebe. In dieser Bezogenheit auf Gott hin.
Aber wenn ich es nur geschenkt kriege, damit ich irgendwas Bestimmtes, was Gott damit vorhat, damit anfange, dann ist es ja schon kein Geschenk mehr, oder? Dann ist es doch quasi nur Verpflichtung.
Nein,
oder scheitere dran, oder? Aber das ist doch keine Freiheit da drin. Oder?
Doch, wir haben freien Willen bekommen und du kannst jederzeit selber gestalten. Du bist nie gezwungen, etwas zu tun. Oder?
Aber man muss dieses Bild, glaube ich, einfach mal richtig ernst nehmen. In dem Moment, wo ich etwas zum Geburtstag geschenkt bekomme, habe ich ja auch die Wahl, was ich damit tue mit diesem Geschenk. Ich kann es aus dem Fenster werfen und in die Mülltonne kloppen, weil ich finde, es ist unglaublich hässlich. Ich kann aber auch die Geste würdigen. Ne? So. Und nur weil ich jetzt mit meinen Playmobil-Sachen, die ich vor irgendwie, keine Ahnung, deutlich zu lange, weil ich auch nicht sagen will, wie alt ich bin, geschenkt bekommen habe, heißt es ja nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Eltern nicht gewürdigt habe oder jetzt nicht mehr würdige, ne, die mir damit eine wunderbare Kindheit eben auch mitgeschenkt haben, mit diesem Spielzeug, ne, und Sachen, die ich jetzt geschenkt bekomme. Ne, also man muss es, glaube ich, unter diesem Aspekt sehen, man kann das tun, aber wenn man einmal erkannt hat, was da für eine Geste hintersteckt hinter diesem Geschenk, dann wird man sich wahrscheinlich umentscheiden und sagen, gut, ich gehe damit vielleicht jetzt etwas pfleglicher um als vorher.
Ja, da berührst du die Beziehungsebene. Also beim Schenken oder also sich beschenken lassen oder jemandem was schenken, dahinter oder darunter oder je nachdem, wo man schaut, ist die Beziehung. Und letztendlich hat Ignatius das gerade in der Bezogenheit zu Gott so erkannt. Nicht ich irgendwo für mich alleine, ich mit meiner Entscheidung, ich mit meiner Karriere, ich mit meinem bisherigen Leben, sondern ich in der Bezogenheit zu jemand, dem ich mein Leben verdanke. Mhm. Das hat er später in seinem Exerzitienbuch, also die Nummer 19, du kennst das ja wahrscheinlich, das ist die, obwohl Nummer
nicht
19,
aber, ja.
Aber trotzdem ist das die Ausgangssituation für die Exerzitien, weil das nochmal so ordnet, wo stehe ich, auf was bin ich hin ausgerichtet? Und das hilft dann auch wirklich im Alltag, in jeder Situation auch nochmal, das sich zu vergewissern, ja, was ist denn meine Basis, wo stehe ich oder auf was bin ich ausgerichtet? Und das Zweite, was du gesagt hast, erkenne ich an einem Punkt meines Lebens, dass Gott von mir etwas will, was ich bis jetzt nicht am Schirm hatte, ist auch noch nicht so eindeutig, also so jetzt, dass in einem Moment plötzlich etwas ganz anderes von mir verlangt wird. Ich glaube vielleicht, wenn mir etwas bewusst wird, erkenne ich, ja, dazu hatte ich vielleicht schon früher Neigung. Dazu wurde ich vielleicht schon früher hingezogen, aber habe das nicht ernst genommen. Oder war mir das zu weit entfernt oder zu gewagt oder zu komisch.
Ja.
Aber indem ich mich bewusstsam stelle, es kann auch etwas komplett anderes sein, was ich bis jetzt gemacht habe, und trotzdem hat es etwas mit mir zu tun. Also das sagt auch in der ignatianischen Spiritualität gilt auch die Überzeugung, Gott handelt nicht an uns vorbei. Er möchte, dass ich das einsetze oder mit dem lebe, womit ich ausgestattet bin. Also er wird mir nicht etwas zumuten, was ich überhaupt nicht kann oder wozu ich überhaupt nicht fähig bin. Und wenn ich das jetzt nicht kann, kann sein aber, dass ich dazu die Neigung habe oder die Fähigkeit, die noch nicht entwickelt ist. Daher sind das unglaublich komplexe Prozesse, die auch nicht von heute auf morgen passieren. Ich finde das so faszinierend, weil manchmal bekomme ich einen Impuls. Ja, ich habe das auch in meinem Leben erlebt, dass ich eine Idee hatte und dann dachte ich, oh, das ist zu groß oder das ist zu viel und das kann ich nicht. Und doch habe ich mich auf den Weg begeben und habe dann Menschen getroffen, die mir geholfen haben oder eine Zusatzausbildung gemacht oder das und jenes. Und es war möglich. Daher, ich glaube, wir dürfen nicht den Anspruch haben, das irgendwie so von heute auf morgen zu betrachten und dann ist es da, sondern das als einen Weg, etwas Dynamisches betrachten. So, ich muss nicht schon am Ende wissen, was aus mir wird oder wie ich diese Berufung umsetze. Ich kann die Richtung wagen und dann Schritt für Schritt immer besser kennenlernen.
An der Stelle finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es dabei gar nicht immer um einen geistlichen Weg geht. Also wir hatten das bei der Exerzitienfolge hatten wir das auch. Auch Ignatius hat ja schon Privatleuten, also nicht Priestern, die geistlichen Übungen irgendwie, also mit den geistlichen Übungen begleitet. So.
Genau, noch schon bevor er Priester wurde, er selber Theologie studiert hat.
Richtig, so. Und nehmen wir das mal ernst, die Leute sind ja nicht alle scharenweise Priester geworden, nur weil sie bei ihm die geistlichen Begleitungen gemacht haben.
Nein, es geht ja nicht nur unbedingt um die Wahl für einen geistlichen Beruf, es geht wirklich um das Leben, wie ihr Leben gelingen kann.
Genau. Und also tatsächlich, ich meine das durchaus ernst, wenn ich dann da stehe und mir sage, soll ich jetzt eine Softwarefirma gründen oder nicht? Oder soll ich, keine Ahnung, diesen Professortitel annehmen oder soll ich jetzt die Ausbildung zum Dachdecker machen, auch wenn meine Eltern wollen, dass ich was ganz anderes tue?
Dann soll ich diesen Mann heiraten zum Beispiel?
Oder so. Ja, soll ich Kinder kriegen? Ne, solche
genau,
Dinge.
Das, ja.
Ja, und an der Stelle geht es einfach darum, sich Gott hinzugeben und zu gucken, was ist da in mir und welche Regung gibt's in mir und was ist eigentlich das, was ich wirklich will und auch was Gott von mir möchte.
Hinzugeben ist schon fast zu starkes Wort. Ich würde sagen, erstmal sich öffnen.
Ja, oder so.
Überhaupt das, eigene Wirklichkeit wahrzunehmen.
Kleine Schritte.
Oft hilft es überhaupt auch wahrzunehmen und das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal von dem, wie er an seine Erkenntnisse gekommen ist. Also man kann sagen, er hat wirklich Erkenntnisse auf seinem eigenen Weg gewonnen. Als so Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Lebens, die wirklich universell sind, wo ich manchmal staune, was die moderne Psychologie oder Psychotherapie bringt, hat er wirklich schon im 16. Jahrhundert erkannt. Und das nicht jetzt spezifisch irgendwie für wirklich für geistlichen Beruf, sondern allgemein, wie das Leben eines Menschen gelingen kann. Wie komme ich in so eine Übereinstimmung mit dem, wie ich bin? Oder wer ich bin. Also gar nicht so sehr wie ein vorgegebener Weg, der irgendwo über mir hängt, wie ein Damoklesschwert und entweder liebe ich's oder bin ich unglücklich, sondern etwas, was sich dynamisch gestalten lässt und ich da mitgestalte. Ich immer mehr erkenne, ja, das ist meins. Das kann ich gut. Und das kann ich nicht. Das lasse ich.
Würdest du denn sagen, dass sowas wie geistige Begleitung nur ein Weg unter vielen Möglichkeiten ist, diese Frage, was soll ich in meinem Leben tun und wie werde ich zu einem ganzen Menschen, ne? Wie war das, immer mehr Mensch werden? So, ich finde immer mehr zu mir selbst oder ich finde immer mehr zum Menschsein in meinem Leben so. Also würdest du sagen, dass die geistlichen Begleitungen der super Weg sind oder würdest du sagen, dass das eine unter vielen?
Ich würde sagen, eine unter vielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Organisation arbeite und ich auch ich weiß nicht mehr, so menschlich oder psychologisch auf die Beziehungen auf dem Arbeitsplatz schauen möchte oder auf die Aufgaben, würde ich lieber Supervision nehmen. Okay. Wenn ich die Wirklichkeit und das Gotteswirken in meinem Leben betrachten möchte, dann würde ich lieber zu einem geistlichen Begleiter gehen. Wenn ich merke, da sind viele Themen, die aus meiner Kindheit oder irgendwie mein Verhalten doch irgendwie nicht so einfach ist, würde ich vielleicht einen Psychotherapeuten suchen. Also je nachdem, mit welchem Fokus ich auf mein Leben schaue, kann ich mir dann auch die passende Hilfe oder Unterstützung holen, ja.
Wie kommt es denn, dass dieses Bild vom militanten, subversiven, machthungrigen Jesuitenorden entstehen konnte, wenn Ignatius im Prinzip nur mit dem Ziel, Leuten zu sich selbst zu verhelfen, in die Welt gegangen ist?
Es menschelt.
Ah. Also hast du deine These, wie das passieren konnte? Weil, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Also ich glaube, was die Entwicklung des Ordens betrifft, dann müsstet ihr wirklich lieber mit einem Jesuiten sprechen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass er auch missverstanden wurde. Dass das, was seine Ideen waren, natürlich da ist jemand, der etwas verstanden hat, der manchmal denke ich, das ist vielleicht für viele zu einfach. Dass das vielleicht, dass Menschen vielleicht kompliziertere Dinge erwarten und meinen, wenn das so leicht ist, dann würden das vielleicht schon viele machen. Aber wir sind vielleicht gewöhnt, zu kompliziert zu denken oder Dinge auch nicht so, wenn etwas zu einfach ist, sind wir vielleicht skeptisch. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gerade, weil er so ehrlich, so bodenständig war, dass das für viele vielleicht doch gerade das Gefährliche war oder das nicht Einfache. Also auf die eigene Wirklichkeit zu schauen und zuzugeben, das läuft gut, da habe ich versagt, dass das schon auch Mut erfordert. Und wenn ich noch nicht so weit bin, dass ich ehrlich auf mein Leben schauen kann, ja, dann entstehen Knoten, entstehen Umwege. Ja, so sehr vereinfacht.
Also Ignatius hat sich mehrmals der Inquisition aussetzen müssen in seinem Leben, wurde peinlich befragt oder streng befragt, heißt es, glaube ich, keine Ahnung, irgendwie so ähnlich in diesem Kirchen- oder Kirchenrechtssprech halt irgendwie. Das weißt du jetzt wahrscheinlich besser als ich, worum es da konkret ging, aber würdest du sagen, dass es auch damit unter anderem zu tun hat?
Ich glaube schon, weil stell dir vor, der hat ja seine Glaubenserfahrung gemacht. Ja. Er hat diese Bekehrung, diese, sagen wir mal, Umkehrung gemacht, dass er so irgendwie durch alle Ebenen seines Seins erschüttert wurde. Und er erkannte, okay, es ordnet sich wieder neu in mir und ich bin viel klarer, ich weiß, wie ich leben möchte. So begibt er sich auf den Weg und möchte es mit anderen teilen. Er sieht, was Menschen Sorgen bereitet und er spricht mit ihnen darüber. Er hat selber Probleme mit Skrupeln gehabt. Er hat sich für so sündig gehalten, dass er sich fast das Leben genommen hat. Mhm. So tief am Boden war er und er hat es überwunden. Mhm. Nicht alleine, er hat es mit Gottes Hilfe überwunden. Und diese Erfahrung, die endet das Leben. Mhm. Und dann hat er sich natürlich sehr ermutigt gefühlt, das mit anderen zu teilen. Und er hat sich auch ansprechen lassen und Menschen begleitet. Aber da er bis dahin noch nicht Theologie studiert hat, ist er verdächtig geworden. Und es wurde ihm tatsächlich auch nach so einem Aufenthalt im Gefängnis bei der Inquisition unterbunden, dass er zum Beispiel mit Menschen darüber spricht, was Leichte und was Todessünde ist.
Stimmt, ich erinnere mich, das gelesen zu haben. Ja, richtig, mhm. Genau. Weil diese Entscheidung obliegt eigentlich jemandem, der in der Theologie geschult ist und am besten auch Priester.
Ja, genau. Ne? Und da hat die Kirche natürlich auch Sorge gehabt. Da läuft jetzt einer, der sagt, der weiß, wie Gott wirkt. Mhm. Der versteht, wie sich Sünde auf die Seele auswirkt. Mhm. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das gefährlich war.
Ja,
klar. Also weil es sich in der Art und Weise, wie er es wahrscheinlich erlebt und auch beschreibt ne, oder kommuniziert, halt nicht mehr einfach an so einen, quasi wie so ein Katechismus, so ein Schwarz-Weiß, diese Handlungen sind gut, diese anderen Handlungen sind böse und zwar immer.
Ja.
So einfach ist das. Glaube ich nicht. Ich meine, nicht umsonst gibt es später dann, zumindest unter Theologen, dieses geflügelte Wort von der sogenannten jesuitischen Kasuistik. Ne? Also die Einzelfallbetrachtung, ne? dass es überhaupt gar keine klaren Regeln mehr gibt bei diesen Leuten, weil die nur noch auf den Einzelfall gucken. Ne? Und das ist natürlich einfach gefährlich, ne? Weil eine Institution organisiert sich ja eben auch über Regeln, ne? Oder über Kodizes.
Ja klar, und wenn wenn die Lehre der Kirche ist, dass die Sünden in der Beichte vergeben werden und es reicht, die zum Beispiel da auszusprechen, er aber erkannt hat, eine Beichte hilft ihm nicht. Mhm. Die Beichte nimmt ihm die Schuldgefühle oder sein Sündenbewusstsein nicht weg. Mhm. Das hat er klar gespürt. Mhm. Er ist auf anderem Weg zu der Befreiung gekommen. Und das ist nochmal so ein differenzierter Weg, wo er auch gesagt hat, ja, der Zugang zu Gott ist für jeden offen und jeder Mensch erfährt es auch anders. Das ist ein individueller Weg, der nicht zu verallgemeinern ist. Ja.
Und damit also rein kirchenpolitisch oder auch organisationstheoretisch, man muss ja ehrlich sagen, dass einfach viel, eigentlich alles am Weihepriestertum hängt zum Teil, ne? Und dass die Kirche sich auch selber teilweise so selber beschrieben hat, ne? Also es gibt keine Sündenvergebung außerhalb der Beichte, ne? Mhm. Und es braucht den geweihten heiligen Mann zur Vermittlung der Gnade Gottes, ne? Die fällt nämlich nicht einfach so vom Himmel, sondern das hat Jesus ja den Aposteln damals übergeben im Arm als all uns zu treuen Händen und jetzt haben wir es auch und das ist natürlich rein praktisch gesehen auch ein Machtinstrument, ne?
Es ist ja auch praktisch. Also die positive Kehrseite ist natürlich, dass ich sicher sein kann, wenn ich an den Sakramenten teilnehme, dann ist mir das Himmelreich irgendwie sicher. So, aber dass ich die dafür nicht brauche.
Ja, außer du bist halt so hochempfindlich wie so ein Ignatius, der halt, der nicht mehr plötzlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Silvia, der nicht mehr daran glauben kann, dass das, wenn die Beichte nur formal vernünftig gelaufen ist, so dass dann auch alles gut ist. Ne?
Das ist richtig.
Weil das Sündgefühl, also das Gefühl der Befreiung sich bei ihm dann offenbar nicht einstellt.
Genau, er hat es erkannt, dass die Beichte als formale Angelegenheit nicht wirkt. Dass dazu etwas mehr notwendig ist. Er hat sich aber nicht gegen Beichte ausgesprochen. Das ist vielleicht wichtig jetzt zu sagen, dass er das nicht irgendwie ausspielt, so dass mein persönlicher seelischer Weg, vielleicht mit einem geistlichen Begleiter, kontra Beichte. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Auch Beichte ist gut, wenn ich mich innerlich darauf einlasse, wenn ich mich vorbereite oder wenn ich das ernst nehme. Also das war mehr so gegen die Formalität. Er ist ja selber später, hat auch erkannt, Theologie studieren ist gut, brauche ich, ist auch selber später Priester geworden.
Ja.
Aber das hatte, ich würde das nicht so gegeneinander ausspielen, sondern eher so sowohl als auch, ja.
Eben, also das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also es geht nie darum, das eine zugunsten des anderen zu negieren, sondern zu sagen, es kann nicht sein, dass nur ein einziger Weg der Weg ist, ne? Sondern dass es eben ganz viele gibt, so viele, wie es wahrscheinlich Menschen gibt, zum Beispiel Sündenvergebung zu gelangen, ne? So, oder zu Gott oder zu einem Gefühl der Verbundenheit. Wo wir da gerade sind, ich habe da übrigens sehr gestutzt, als ich das gelesen habe. Also im Wikipedia-Artikel ist das wunderschön, da gibt es nämlich diesen Absatz, Ignatius und die Inquisition. Der nächste Absatz beginnt mit, Ignatius wird zum Priester geweiht. Und ich habe so überlegt, wen ich von der Inquisition befragen lasse, weihe ich nicht zum Priester. Und ich habe kurz überlegt, so, also hat der irgendeinen Bischof erwischt, der davon nichts wusste? Oder ich meine, es ist ja im 15. Jahrhundert alles möglich und denkbar. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum er das gemacht hat. Also hast du da eine These zu oder weißt du sogar tatsächlich was er selber gesagt hat dazu, warum er
diesen Schritt gemacht hat? Er hat sich nie irgendwie außerhalb der Kirche katapultiert. Ja. Also er hat nie irgendwie mit der Kirche gebrochen oder sich da, weil er der Häresie beschuldigt wurde, sich da irgendwie dagegen gewandt oder irgendwie so. Er hat das für sich klar gespürt. Er ist ein Christ, er gehört zur Kirche und das bleibt. Also das war für ihn, also der Leib Christi in der Form der Kirche ist für ihn immer, also das war unantastbar, dass er sogar seine Dienste oder seine ganze Gemeinschaft dem Papst angeboten hat.
Aber er hätte sich ja jetzt nicht weihen lassen müssen, also er hätte ja auch einfach weitermachen können, so wie bisher.
Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass das auch eine Konsequenz war auf seinem Weg, dass weil er auf diesem Weg bleiben wollte und wirklich auch den Menschen auf diesem Weg begleiten wollte, war die Konsequenz, okay, er studiert auch Theologie und wird zum Priester.
Ich finde an dieser ganzen Episode, also er hat sich ja vor allen Dingen auch von der Inquisition offenbar nicht einschüchtern lassen. Ich stelle mir das immer vor, dass das echt kein Spaß gewesen ist, wenn die einen erstmal in der Zange hatten. Bei mir, ich erlebe die Jesuiten auch heute noch so, dass so das Verhältnis zur Autorität immer mit so einem Schmunzeln ist. Ne? So, ja, wir erkennen das an und wir machen es vielleicht trotzdem anders, keine Ahnung. Also ich würde gar nicht sagen, dass sie sich nichts sagen lassen, aber dass Autorität für die jetzt auch nichts ist, dem man so unbedingt folgen muss. Schon wieder ein Widerspruch zu dieser Vorstellung eines militärisch organisierten oder einer militärisch organisierten Organisation, wo ja dann, wenn der Obere was sagt, die unteren Ränge gefälligst zu folgen haben. Ja. Kannst du da, also wie ist da deiner Wahrnehmung nach Ignatius und auch seine allerersten Mitbrüder, wie sind die mit Autorität umgegangen?
Ich glaube, da berühren wir schon etwas, was er so als Befreiung erlebt hat. Ja. Weil er durch diese Umkehr oder Bekehrung oder diesen Prozess, dass er sich auf den geistlichen Weg begeben hat, hat er Freiheit gewonnen. Also Freiheit von den Anhänglichkeiten der Welt, von der materiellen Welt. Und ich glaube, das, was ich auch vorher erzählt habe, dieses Wissen um mich, wer ich bin, macht auch demütig. Ich weiß, das bin ich. Ich bin nicht mehr. Ich bin aber auch nicht weniger. Und das ist, finde ich, auch nicht so verkehrt, gerade auch in hierarchischem Verständnis, wenn ich weiß, wo ich bin. Und das kann auch Hierarchie in Bezug auf Gott, so kann auch die Hierarchie in Bezug auf Gott verstanden werden. Wenn ich weiß, wo mein Platz ist, dann fühle ich mich nicht bedroht.
Ich kann von diesem Punkt aus eben ausgehen.
Genau, so. Ja. Also deswegen haben die schon, er ist ja auch in diesen Prozessen, wo er befragt oder auch gefangen wurde, er wusste ja, was er macht. Er hat immer sehr offen davon erzählt, was er glaubt, wie er das sieht und was er macht. Also das war für ihn immer ganz wichtige Voraussetzung, sehr, sehr offen und transparent damit umzugehen. Und deswegen hat er auch nicht Angst gehabt, dass etwas gegen ihn verwendet wurde, weil das, woran er geglaubt hat, hat er offen vertreten.
Und das stand nie offenbar im Widerspruch zur offiziellen kirchlichen Lehre, nur
genau,
die Ausführung.
Weil er sich verbunden gefühlt hat, er hat sich zugehörig der Kirche gefühlt, hat er sich auch in Recht gefühlt. Also ich weiß nicht, es klingt das platt?
Nee, Nee, gar nicht.
Es klingt fast schon jesuanisch dann wieder, ne? Also ich habe jederzeit im Tempel und im Lehrhaus, ich habe immer öffentlich geredet. Also wenn jetzt irgendwas falsch ist, dann sag mir doch mal bitte, was war denn jetzt falsch? Und so, ne? Also da wäre Ignatius ja nicht der Erste, der so redet, ne? Ja. Aus einer Überzeugung. Heraus.
Ne, ich finde vor allem, es klingt kirchenmodern, total. Mhm. Also weil wir wieder in einer Situation sind, ich glaube, ich erwähnte es schon das ein oder andere Mal, wir haben ja zumindest bei uns im Bistum jetzt die Pfarreienwirkungsprozesse und auch andere Bistümer machen das mit, also so die Erfahrung, dass wir weniger Gläubige in den Kirchen haben und auch weniger Geld zur Verfügung haben. Und dass jetzt so Ideen aufkommen, wie man Kirche eigentlich leben kann, die komplett unorthodox sind, die eben nicht so sind, wie es bisher war. Mhm. Die sind nicht entgegen der Tradition, sie stehen nicht entgegen irgendwelchen Kirchenregularien, sie sind einfach nur anders. Und viele stellen da die Frage nach Legitimität. Ja, dürfen die das so tun? Ist das denn
katholisch?
Genau, ist das denn katholisch oder ist das denn überhaupt noch Kirche? Oder ist das, Ja. Witzigerweise stellt übrigens niemand die Frage, ob das noch Christentum ist. Ja, also darauf kommt keiner. Aber sie fragen, ob es katholisch ist. Ne? Das höre ich ganz gerne. Oder wie sagt es mal ein befreundeter Kaplan von mir, sagte, aus den USA hatte er die Erkenntnis mitgebracht, dass da ganz viele katholisch sind oder katholisch sein wollen, aber christlich wollen sie nicht sein. Das hat jemand mal über seine eigene Gemeinde gesagt, irgendwo in den USA. Es war ein bisschen böse, aber ich kann es nachvollziehen, weil da eben ganz viel an Form hängt. Mhm. Ne? Man muss das genau so machen. Und ob da so der innere Vollzug folgt, das ist so die Frage. Und bei Ignatius hatte ich immer das Gefühl, dass der innere Vollzug das Wichtige ist und die Form das Sekundäre. Sie ist nicht unwichtig, aber sie kommt eben an zweiter Stelle.
So. Genau, und in dem Fall kann ich die auch mitgestalten. Dann ist nicht die Form die das alles vorgibt, sondern ich habe dann ganz anders die Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Hand. Was das bedeutet, ich als Frau in der Kirche in dieser Zeit. Genau.
Mhm. Weißt du eigentlich rein zufällig irgendwas über seine Heiligsprechung? Also ist er schon nach diesen Vorgaben so, du musst ein Wunder gewirkt haben, heilig gesprochen worden? Oder nur, weil er der Gründer des Ordens ist? Oder was waren da so Hauptgründe? Ich weiß auch gar nicht, wann der Prozess war.
Also der ist schon 1609
heilig gesprochen? Oh, dann gab es die Vorgaben noch nicht. Dann gab es die Vorgabe noch nicht, dass er irgendwie ein Wunder oder wahrscheinlich.
No.
Oder?
Um ehrlich zu sein, bin ich da jetzt nicht so firm. Das können wir mal nach recherchieren.
Ja. Also ich hätte es einfach nur spannend gefunden, mal zu gucken, weil auch da wieder, ne, man hätte ihn ja einfach stehen lassen können. Man muss ja nun nicht jeden Ordensgründer heilig sprechen.
Ja.
Aber hat man ja nicht getan. Ne? Und man holt sich damit ja auch dann, also so ein Typ, der Dinge anders macht, und zwar so ganz anders, wenn man den heilig spricht, dann geht man immer das Risiko ein, dass sich spätere Generationen auf den berufen.
Mhm. Ja. Aber gleichzeitig verliert man natürlich auch einiges an Risiko, weil es ist, glaube ich, ein größeres Risiko, jemand frei flottieren, draußen seine Wirksamkeit entfalten zu lassen. Ne? Also wenn ich den hinterrücks heilig spreche, wie das jetzt zum Beispiel beim Franziskus ja nur auch der Fall war, der wirklich echt also wenigstens subversive Qualität hat, wenn nicht sonst sowas, so, dann ist das natürlich auch ein bisschen, hat das auch was von Zähmung, ne? Weil in dem Moment, wo es nicht mehr Ignatius der spirituelle Mann ist, sondern der heilige Ignatius, dann steht der natürlich plötzlich auch für die Traditionen der Kirche und damit kann man ihn natürlich auch schon wieder ein bisschen zähmen und relativieren, was im Falle des Franziskus und ich glaube auch im Falle des Ignatius natürlich gerne auch passiert. Also es ist, ne, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann in einer etwas ferneren Zukunft vielleicht dann doch nochmal den heiligen Martin von Wittenberg produziert, ne, damit wir, also um ihn wieder reinzuholen, ne?
So, ja, ne,
das,
okay.
Das hat beim Franziskus ja auch schon funktioniert, ne, obwohl der, auch der hat sich nie selber, im Gegensatz zum Luther, gut, Luther ist zwar ein bisschen krass, ne, weil er sich ja auch explizit gegen Kirche so gestellt hat und auch gesagt, nee, da mache ich jetzt aber nicht mehr mit. So, ne? Und das haben jetzt ja Franziskus bei aller Subversivität und bei aller Andersartigkeit und Schrägheit und auch Ignatius, glaube ich nicht getan.
Also die These sagst du bitte nochmal, wenn wir eine Folge zur protestantischen Kirche machen.
Was?
Ja, das ist nicht, ob das ein Weg sein könnte, wie wir die
Kommt nicht von mir, kannst das evangelische Kirchenkabarett Klüngelbeutel, ja, die, okay. Neulich habe ich die gesehen und die verteilten Heiligenbildchen mit dem heiligen Martin von Wittenberg, bitte für uns. Ne? Sie gibt es.
Schön, also, schön.
Also, schlecht. Egal, also davon mal ab, mich treibt eigentlich Silvia eine ganz andere Frage, um jetzt gerade auch so mit Blick auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr da draußen seid. Ich weiß ja von 2-3 Leuten, einfach auch über die Kommentare, dass sie das jetzt gar nicht so in Kirche sind, ne? Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, also du hast gerade 2 Punkte gehabt und das erste war mal, also wenn man den Ignatius verstehen will oder wenn man was davon abhaben möchte von der Erkenntnis, die der hatte, auch fürs eigene Leben fruchtbar machen möchte, dann ist wichtig zu verstehen, dass er sich selber eben als Geschöpf Gottes in der Welt begreift und dass das menschliches Leben immer schon auf Gott hingeordnet ist. Ne? Jetzt weiß ich zufällig, dass es in unserer Welt und Umwelt mittlerweile schon wahrscheinlich schon fast eine Mehrheit von Menschen gibt, mit denen wir hier zusammenleben, die genau an dem Punkt schon aussteigen würden und sagen würden, sorry, das wäre ja schön, wenn das so wäre, ne? Und ich fände es auch echt gut, wenn ich das glauben könnte. Ich wüsste sogar, wahrscheinlich weiß ich sogar, dass ich selber glücklicher wäre, wenn ich das glauben könnte, ne? Aber das, ne, mit dem Schöpfer Gott und ich auf den hinbezogen und sein Geschöpf, das kriege ich einfach, irgendwie kriege ich das nicht hin. Für die Leute ist der Ignatius dann im Grunde gestorben, oder?
Nee, wir können auch nochmal kleiner beginnen. Also er hat ja viele so schöne Anregungen für den Alltag. Also die auch ohne diese Fundamentsphase irgendwie zu verwirklichen sind. Und das sind auch, ich würde fast sagen, so psychohygienische Maßnahmen, die wir auch aus anderen Bereichen kennen. Das Wichtigste zum Beispiel ist für ihn der Examen. Also Gewissensforschung. Oder bekannt auch als das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Und letztendlich bedeutet das, ich schaue, was ich erlebt habe. Also reflektieren. Erstmal zulassen, dass ich mir nochmal mich erinnere, was war heute oder was war letzte Woche. Ich kann das ja auch am Silvester machen und überlegen, was habe ich dieses Jahr erlebt. Mhm. Also wirklich so eine Haltung, die mich bei mir sein lässt. Dass ich mir Zeit nehme dafür, dass ich wahrnehme, was ich erlebe. Und da muss noch Gott gar nicht dabei sein. Also das, finde ich, ist eine sehr schöne Sache, die wir vielleicht auch selber tun, ohne dass wir sagen, meine Absicht ist, Gott näher zu kommen oder mein Leben besser zu verstehen oder auf dem Weg zu mehr Freiheit mich irgendwie in die Nachfolge zu ordnen. Also das sind ja Worte, die wir benutzen, weil wir in der Kirche uns bewegen, aber genauso können wir das auch anders nennen. Mhm. Und das hat die Qualität, dass ich vielleicht bei mir ankomme. Also auch wenn ich nicht daran glaube, dass irgendwo tief in mir Gott anwesend ist, trotzdem ist es, glaube ich, sehr heilsam und gut, wenn jeder für sich auch spürt, wie geht's mir eigentlich? Mhm. Bin ich gerade glücklich? Was treibt mich? Was erfüllt mich? Wo spüre ich Trost oder Misstrost? Das sind dann wieder auch ignatianische Begriffe, aber die sind ja nicht nur das ist ja keine Kirchensprache. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich nach dem, dass er erfülltes Leben hat oder dass es ihm gut geht. Und das können wir dann vielem ablesen, zum Beispiel an den Menschen, mit denen wir zusammenleben oder an den Dingen, wie sie uns in der Arbeit oder sonst auch gelingen, an dem, worauf wir uns freuen oder was wir überhaupt nicht wollen. Aber das bewusst zu machen, das ist zum Beispiel etwas, was ihm wichtig war, dass ich bewusst das wahrnehme, benenne und auch zuordne. Gut, in seiner Sprache würden wir sagen, ich suche die Spuren Gottes in meinem Leben. Und ich nehme auch die Spuren des Widersachers. Also wo bin ich vielleicht noch anfällig für etwas, was mir nicht gut tut? Wo ich weiß, dass wenn ich so auf Dauer lebe, dann führt mich das, kann ich mir ausrechnen, was mit mir in ein paar Jahren ist, wenn ich mich nur ärgere zum Beispiel oder ja.
Und das traut ja dem Menschen auch grundsätzlich die Fähigkeit zu, dazwischen zu unterscheiden. Mhm. Also so dieser Moment im Paradies, ne, bei der Erschaffung der Welt, was Adam und Eva vor dem Apfel und nach dem Apfel unterscheidet. Mhm. Frucht des Baumes, es ist gar kein Apfel. Ich finde das immer so witzig, dass man da, egal. Also
ne? Mit welchen Folgen, oder? So viele tausend Jahre.
Ja. Also, aber danach ja die Fähigkeit haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Mhm. Und das traut dem Menschen zu, dass er das kann. Also das muss dir nicht jemand sagen. Mhm. So, ne? Sondern du selbst weißt, welches Verhalten von dir okay war und welches nicht.
Ja, aber ich weiß es nicht einfach so. Also wenn ich einfach nur nach meinen Gefühlen gehe, einfach mal so ganz platt, ohne Vorbildung und ohne geistliche Bildung oder so, dann weiß ich das nicht. Dann habe ich nämlich zum Beispiel das Gefühl, dass etwas falsch war, was ich gemacht habe, und dass es etwas in mir abzulehnen, auszumerzen oder zu verändern gibt.
Ja.
Einfach aufgrund der Tatsache, weil zum Beispiel gesellschaftliche Konvention oder die Erziehung von Vater und Mutter mich halt so eingestellt haben, dass ich sicher weiß, also auch emotional, rational wie auch emotional, irgendwie es klar zu haben, glaube, dass dieses oder jenes an mir gut oder schlecht ist.
Und genau, und er sagte, oder die Tradition ist, wenn du das einmal machst, natürlich kannst du es nicht unterscheiden. Das überfordert uns. Wenn ich mir das aber, wenn ich das übe wie ein Muskel, wenn ich das wie ein Fitnesstraining nehme und regelmäßig mein Gewissen erforsche, oder ja, das klingt schon wieder so hart, aber wenn ich regelmäßig reflektiere. Ja,
das klingt so sehr katholisch.
Genau.
Ne?
Ja, also wenn ich mir zum Beispiel, ich weiß nicht, jeden Tag ist vielleicht zu viel, weiß ich nicht. Aber wenn ich einmal in der Woche mir Zeit nehme, dass ich darüber nachdenke, wie es mir geht und was ich so erlebt habe, und das aber nicht wertend, dass ich mich auch nicht zum Beispiel schon für etwas wieder fertig mache, das habe ich wieder so falsch gemacht, das, was du angedeutet hast, dass ich meine, etwas falsch gemacht zu haben, weil die Konventionen oder weil die Umwelt und so weiter. Wenn ich das regelmäßig mache und immer wieder zum Beispiel mit ähnlichen Gefühlen konfrontiert bin und das aber nicht lasse und berücksichtige, was ich dazu denke, wie es mir emotional dazu geht, also wirklich auch das, was mich als Menschen ausmacht, das immer wieder einbeziehe, dann sehe ich, dass sich das vielleicht auch wandelt, dass wenn ich das ernst nehme, ich da vielleicht in ein tieferes Verständnis komme, warum meine ich, dass diese eine Sache nicht gut ist?
Ja, klar. Aber dazu muss man natürlich erstmal die Freiheit haben, wie du schon sagst, nicht zu bewerten.
Genau, das ist die Voraussetzung.
Ja.
Deswegen hat es auch diesen schönen Namen bekommen, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Also ich mache das, also das gut, natürlich hängt es auch mit einem bestimmten Gottesbild zusammen, dass ich das liebend mache. Mhm. Das wäre, wenn wir davon ausgehen, dass Gott eine ewige Liebe ist und wir nicht aus der Liebe rausfallen können. Also das ist gut, ihr merkt, da spielen schon auch viele Gottesbilder mit hinein, aber das ist auch der Bereich, in dem wir uns bewegen und der gerade auch diese Haltung ermöglicht. Ich sitze hier nicht vor einem strafenden Gott, der ein Buch aufmacht und mit einem erhabenen Zeigefinger das oder jenes sagt, sondern ich darf davon ausgehen, dass das, was ist, gut ist. Dass das nicht endgültige Katastrophe ist, sondern solange ich lebe, darf ich darüber nachdenken und mit nächstem Einatmen den neuen Versuch starten.
Also ich...
Ja. Nein?
Doch. Ich bete das zu unregelmäßig für meinen Geschmack, aber tue das tatsächlich und ich finde, es ist ein schönes Instrument, einmal für die Selbstkorrektur auch. Ne? Also jedes Mal, wenn du an dir feststellst, so okay, da war der Widersacher wieder stärker. Mhm. Also ohne jetzt zu sagen, da hat mich der Teufel übermannt. Mhm. Ne? Aber einfach um zu merken, so da war mehr Egoismus oder mehr irgendwie Selbstbezogenheit drin, als er hätte sein müssen. Ich habe gemerkt, das hilft mir, mein Verhalten zu korrigieren. Also ich weiß nicht, ob das euch da draußen vielleicht irgendwie ähnlich geht oder ob das hier im Raum einer nachvollziehen kann, aber ich kenne das von mir, dass ich Sachen tue, von denen ich weiß, ich will sie nicht machen. Mhm. Eigentlich. Also, eigentlich müsste ich, man kennt ja solche Sätze nicht wahr, ne? Und eigentlich müsste ich jetzt, was weiß ich, ins Bett gehen, aber ich spiele noch eine Runde am PC oder weiß der Teufel was. Am nächsten Morgen bin ich wieder wütend, dass ich zu müde bin, ne? Also so diese Dinge. Und ich weiß eigentlich, eine Sache wäre besser und gut, aber ich tue sie trotzdem nicht, weil mich irgendwas innerlich woanders hin bewegt. Mhm. Und an der Stelle habe ich das als ein spannendes Instrument erfahren, eben weil es liebend ist und nicht strafend. Ja. Also ich muss mich deswegen nicht schlecht fühlen, sondern es ist mehr so ein verschmitztes Grinsen Gottes, ne, der sagt, ja, ich weiß.
Ja. Ja, und wenn du selber so mit dir umgehst, dann weißt du auch, in der nächsten Situation überlegst du dir und dann tust du vielleicht bewusst noch eine Runde länger spielen und es geht dir gut dabei. Und
das oder ist so, in Ordnung. Oder so, genau, richtig. Ne? Also so oder so, aber es geht darum, mit dem zufrieden zu werden, was man ist und das loszuwerden, was man an sich selbst irgendwie vielleicht nicht mehr haben möchte. Und nochmal, wenn man sich von dieser Frage treffen lässt, und das ist jetzt typisch Kirchensprech, aber es ist wirklich etwas, also ich empfinde das immer so als einen Ruck oder wirklich so auch wirklich erwischt werden, ne? So, keine Ahnung, von was, einem Faustschlag oder so. Und sich diese Frage zu stellen, traut Gott, was willst du von mir, dass ich tue? Wenn man das also wirklich göttlich mal probiert oder religiös mal probiert, dann ist es nochmal stärker, nochmal intensiver und führt möglicherweise dazu, dass man anfängt, also wirklich Teile seines Lebens komplett anders zu bauen. Ja, gar nicht alles, um Gottes Willen, gar nicht alles. Aber so ein bis zwei Teile, die man vorher vielleicht so nicht gemacht hätte. Ja. Das hilft, das ist erstaunlich.
Du kannst es sogar noch weiter drehen. Das, was auch Ignatius in seiner Bibelbetrachtung, also das ist eine Art, mit der Bibel zu beten, empfiehlt, mach dir zu Beginn des Gebetes bewusst, worum du betest. Also nicht nur die Frage, was willst du Gott von mir, sondern Gott, das will ich von dir. Also sich bewusst zu machen, ja. Und zwar nicht nur, was ich will, er sagt es, was ich begehre. Also das ist noch viel tiefer. Nicht nur, was ich mir wünsche oder was ich denke, das für mich gut ist, sondern Begehren bezieht wie Gedanken,
auch das Herz. Da ist schon Eros drin. Oder?
Das ist der ganze Mensch, wo ich mir bewusst machen kann vor Gott. Ja, das wünsche ich mir aus dem tiefsten Herzen. Das möchte ich. Dafür brenne ich und das möchte ich. Und in dem Bewusstsein, also oder in dem Wissen darum, bin ich auch anders in meiner Existenz. Also ich finde, sind wir ganz nah zum Beispiel an der gewaltfreien Kommunikation.
Ja.
Das Wissen um die eigenen Bedürfnisse. Mhm. Und ich weiß, wenn ich über meine Gefühle an meine Bedürfnisse komme, weiß ich auch, was ich brauche. Also wie ich das als Bitte formuliere, ob an mich oder an andere. Und das finde ich, das hängt, das ist genau das Gleiche.
Und traut sich auch, das zu sagen. Also ohne jetzt egoistisch zu sein oder klingen zu wollen, sondern zu sagen, was brauche ich, was ist das, was...
Das ist nicht egoistisch zu wissen, was ich brauche.
Genau, richtig. Ja, aber wie viele, also ich begegne ganz vielen Menschen, die sagen, ich darf das ja nicht sagen.
Genau, und ich fühle mich dann schuldig, weil ich etwas brauche. Aber wie viel Leid entsteht, weil Menschen das dann unreflektiert oder versteckt
sich dann anders doch machen, wie holen,
weil wir das nicht also irgendwie anders lösen können.
Weil sich Bedürfnisse immer einen Weg bahnen. Das ist so.
Und das ist das, was er so als die Liebe zur Wirklichkeit erkannt hat. Wenn ich weiß, was bei mir los ist oder was gerade bei mir ist oder wer ich bin, hilft mir auch meine Interessen zu vertreten. Und dann weiß ich auch, das ist mein Bedürfnis und ich muss es nicht irgendwie kaschieren. Das ist normal, dass wir uns so verhalten. Oder,
ja, und das sind dann genau so Punkte, von denen du es gerade schon hattest, wo du dich dann manchmal selber wunderst, wenn du sagst, was der Mann schon wusste und an Erkenntnis schon hatte, was dann jetzt zeitgenössische Wissenschaft oder psychologische Forschung hat. Also ich erinnere mich deutlich an meinen pastoralpsychologischen Grundkurs, da hier das ganze TZI-Gedöns, die Seele oder eigentlich eher schon heilige Ruth Cohn.
ja,
dann,
so für manche die, sicherlich.
Die jetzt
ich mag genau, Ruth Cohn.
Ja, ich mag die auch. DZE. Ich mag das auch. Ich finde das auch nicht schlecht. Ich finde es manchmal etwas zu kuschelig, aber und sagen wir mal, schwierig dann. Aber ist egal. Das Nebengleis, was ich eigentlich wollte. Ein Satz, der mir hängen bleibt und dessen Reichweite ich, glaube ich, immer noch nicht so ganz durchstiegen habe, wo ich aber glaube, dass da doch eine Menge drin ist, ist im Grunde das, was du gerade auch über Ignatius sagt, nämlich was er den Menschen oder sich selber empfiehlt im Leben, sich über Bedürfnisse und überhaupt über sich selber klar sein. Also die Cohn sagt an einer Stelle eindeutig, ne, sag, was mit dir ist, das ist ein ungeheurer Trick. Und das ist gerade eben auch im Zusammenleben von Menschen dann wieder ein ungeheurer Trick. Wenn ich jetzt das drauf hätte mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, ne, und ich sag mal diese dieses nicht sofort urteilen und das gelassen erstmal gucken, was ist und dann mal gucken, was sich damit verbindet in mir, wenn ich das schon in Bezug auf mich selber drauf habe, ne? Oder wenn ich es in Ansätzen so kann, so was bedeutet das dann für die Beziehung, in ich lebe, die Beziehung zu den Menschen, die mir nahestehen, aber auch die Beziehung, weiß ich nicht, zu
Unter Kollegen.
Ne, unter Kollegen zu einem Unternehmen oder meinetwegen auch meine Beziehung zum Land NRW, wo ich wählen soll oder so. Ne? Also all ja. das. Ne?
Das hängt ja. alles zusammen. Da ja. kommst oh, ja. du nicht drum herum. Das ist wirklich der Bezug zur Realität und diese Ehrlichkeit. Das, also Maria Watt, die Nachfolgerin oder so auf gewisser Weise die, also die geistliche Schwester von Ignatius war, die sagte einmal, zeige dich, wie du bist und sei so, wie du dich zeigst. Mhm. ja. Und das ist simpel, das ist ja, einfach. Ja, das ist die Übung der Ehrlichkeit, das ist die Authentizität. Und wie leicht fällt es uns im Alltag? Was ist, oder sagen wir, was ist schwerer?
Ja, genau.
Natürlich.
Letztendlich ist das die Übung. Und deswegen, also ich finde das total spannend, dass er sein Buch Geistliche Übungen genannt hat, weil darin schon dieses Dynamische, dieses Prozesshafte angelegt ist. Mhm. Wir haben das mit einmal verstehen, mit einer Einsicht ist es nicht erreicht. Das ist ein Übungsweg, das ist ein Lebensweg.
Ich finde das übrigens, wo du es gerade sagtest, total spannend. Das war so eine Erkenntnis, die ich hatte, die mir total gut tat. Nämlich, dass ich nicht Buddhist werden muss, wenn ich meditieren möchte. Mhm. Ne? Also ja. Ich habe das lange so erlebt, dass wenn Menschen gesagt haben, sie möchten irgendwie in Meditation irgendwie versinken oder sie möchten irgendwie zur inneren Ruhe finden oder was auch immer, dann ging der Blick immer ganz, ganz schnell Richtung Buddhismus, Hinduismus, Yoga, diese Dinge. Ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, die sind mit Sicherheit total hilfreich. Für mich waren das so Sachen, damit konnte ich nichts anfangen. Ne? Also wenn Buddha sagt, sieh zu, dass du in der Meditation irgendwie nicht denkst. Ich finde das unglaublich anstrengend und richtig, also irgendwie fand ich das immer schräg für mich. Und Ignatius hat einen Meditationsweg, der wunderbar funktioniert. Mhm. Also als Beispiel, wenn man die Heilige Schrift meditieren möchte, dann nimmt man sich eine Szene und macht die vor sich lebendig vor seinem inneren Auge und versetzt sich in diese Szene hinein und guckt, was hängen bleibt und was sie einem sagt und was man daraus lernen kann. Und das ist total spannend, weil diese Szene kann einem bei 25 Meditationen 25 verschiedene Dinge sagen. Ja, klar.
Du steigst da persönlich ein mit ihm, wie du bist, was dich ausmacht.
Richtig.
Mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deinen Erinnerungen. Und du nimmst diese Bibelstelle wie eine Folie, durch die du auf dein Leben schaust.
Genau.
Das heißt, du findest dich in dieser Bibelstelle wieder, irgendwie. Und das ist schon sehr hilfreich. Also ich sehe, du kennst das auch, ja.
Ja, freut mich. Das heißt, übrigens auch ein wunderbarer Umgang mit Bibel.
Absolut.
Nämlich nicht dieses, das steht da Wort für Wort drin.
Ja.
Sondern man entdeckt jedes Mal, wenn man reinguckt, neue Wahrheiten, die für jeden Mensch anders aussehen. Ja,
weil es Bibel, weil es den biblischen Text eben als Literatur wahrnimmt, also als das, was es einfach ist.
Ja,
es ist Literatur, Punkt. Das ist nicht, nur weil es Heilige Schrift ist, ist es deswegen nicht plötzlich keine Literatur. Und wenn ich Wahrheit, da hatten wir es ja in der letzten Folge so stark drüber, ne? Und da habe ich ja schon gesagt, das hat mit der Wahrheit und dem Objektiven immer, also mir kommt das äußerst schwierig vor und ich kann da eigentlich überhaupt gar nichts damit anfangen mit der Vorstellung. Abgesehen davon, dass ich auch noch so Restzuckungen geistigem Gewebe in mir habe, was immer noch glauben will, dass das so einfach oder auf diese Art und Weise einfach ist. Ne? Aber es ist nicht, denn wenn ich so Bibel lese, ne, wie Ignatius das eben auch in den Exerzitien tut oder so, dann finde ich nicht einfach Wahrheit in der Heiligen Schrift, sondern ich finde Wahrheit für mich, ne, durch die Heilige Schrift.
Genau, du findest Wahrheit in der Beziehung.
Genau.
In dem, worauf du dich da einlässt. Und das ist immer dialektisch. Das ist nicht etwas, was dir entgegenkommt und du bist dann platt und empfängst, sondern das hat etwas mit dir zu tun. Du gibst einen Impuls und etwas kommt zurück. Das bewegt dich und du lässt dich dann wieder auf etwas ein, was dir entgegenkommt. Das ist ein Geschehen, was mit dir existenziell zu tun hat. Das ist nicht vorgegeben, was bei einer Betrachtung zum Beispiel von Maria und Martha rauskommt.
Ja, ja, eben genau. Also da gibt's verschiedene.
Du steigst da ein und das ist in dem Sinne wird Bibel zu einem ewigen Gotteswort, in das wir eintauchen. In eine tiefere Wahrheit, die unsere Erkenntnis, unsere Exegesen übersteigt.
Dazu gibt's, ich weiß nicht, vielleicht können wir es noch verlinken. Ne? Wir hatten genau diese Vorstellung hatten wir auch schon mal, als wir über Bibel im Allgemeinen sprachen. Und da haben wir dasselbe mit Martin Buber erklärt, der das eben auch ganz genau so macht. Ne? Der eben auch immer auf die Dynamik angeht. Ne? Und das, Ja.
Hoho, ob ich mich an die Folge noch erinnere. Ja, aber wir gucken mal, ob ich die finde. Ja.
Du hast gerade noch von Meditieren erzählt.
Ja.
Denn das, was du mit den östlichen Praktiken erwähnst oder dieser vielleicht auch diese Idee, die wir als Westler haben, dass Buddhisten so gegenstandlos meditieren und irgendwo dann in einer Nirvana verschwinden, das ist nicht so weit von dem, was Ignatius erlebt hat. Also er hat auch diese Geschenke erlebt, dass er sich verbunden mit Gott gefühlt hat. Dass so in das, was du am Anfang, Florian, gesagt hast mit der Kontemplation, also wirklich dieses reine Sein und Schauen, irgendwo so frei von allem, was mich als Mensch irgendwie bindet, das hat er auch erlebt. Und letztendlich auch diese Betrachtungen der Bibel, also dieses Meditieren, führt auch dazu, dass ich mich da so verbinde und dass das auch sein darf, ohne dass ich da selber steuere irgendwelche Vorstellungen oder ich dann durch die Meditation ruhiger werde oder ausgeglichener. Das sind so Nebenwirkungen von Meditation. Mhm. Aber letztendlich ist das Zentrale bei der Meditation oder bei dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit ist die Gottesbeziehung. Also ist die Bezogenheit meiner Person, meines Seins auf das Göttliche hin. Also ich, ja gut, jetzt sind wir dann wieder bei der Kirchensprache, aber ja, ich glaube, dann Leute, die nicht an Gott glauben, würden vielleicht auch nicht beten, die erleben das vielleicht anders in der Natur, so eine Verbundenheit. Ja, ich fühle mich als Teil des Ganzen, und bin trotzdem ein Ganzes für mich. Also schon auch so diese Spannung, in der wir uns als Menschen erleben. Und er hat es so in den Exerzitien oder in seinem Weg, dass er in den Exerzitienweg dann übersetzt hat, auch so angedeutet. Und ich finde das unglaublich hilfreich.
Ich muss den Satz wiederholen, weil es ist einer der geilsten Sätze, die ich, glaube ich, je gehört habe. Also ich fühle mich als Teil des Ganzen und bin doch schon ein Ganzes für mich. Ja. Das hast du gerade gesagt. Ja. Oder?
Aber das ist nicht von mir.
Nein, das ist, nein, weil es dadurch.
Weißt du, was das ist? Das ist Fritz Riemann.
Okay, es ist auf jeden Fall
Psychologie.
Absolut. Ja, genau. Es ist absolut.
Aber in dieser Spannung sind wir.
Genau. Ja, das ist die ewige.
Und die ist nicht aufzulösen.
Nein.
Also wenn ich mich mal als kleines Teilchen von einem großen Ganzen fühle, ist das vielleicht die Stimmung eines Tages. Ein anderes Mal kann ich mich wirklich so alleine für mich komplett fühlen, und das ist da, das löst für mich niemand auf.
Und trotzdem bleibt der jeweils andere Pol der Wirklichkeit da drin aufgehoben und löst sich nicht auf. Ich bin nicht entweder ein Ganzes für mich oder mit allem verbunden, ne? Oder mit dem Ganzen oder Teil des Ganzen. So.
Und wenn ich jetzt zu dem christlichen Verständnis komme, auch wie Ignatius das verstanden hat, dann ist das genau das. Ich als Geschöpf bin ein Teil der ganzen Schöpfung. Aber gleichzeitig bin ich ausgestattet mit meinem persönlichen Leben. Ich wurde geschaffen. Ich als eine einzigartige Person, ausgestattet mit freiem Willen, mit Verstand, das steht mir zur Verfügung. Das heißt, da haben wir genau die gleiche Spannung.
Ja, und das sind so Phänomene, die nicht nur in der christlichen Spiritualitätsgeschichte, die auch sonst und vor allem das ist eine Angelegenheit, die eben auch in der Philosophiegeschichte immer und immer wieder auftaucht. Ne? Also immer, wenn es um philosophische Anthropologie, also um Selbstbeschreibung des Menschen geht, dann kommt man immer wieder zu diesen Punkten, weil das einfach auch eine Alltagserfahrung ist. Ne? Auf der einen Seite komme ich mir völlig reingeworfen in das Schicksal, ausgestattet mit, also höchst kontingent vor. Auf der anderen Seite bin ich mir auch meiner Unaustauschbarkeit und Einzigartigkeit bewusst, ne?
Das können wir uns fragen, warum verschwenden wir dann so viel Energie, irgendwie das auflösen zu wollen? Investieren wir lieber Energie, das zu verstehen, das irgendwie annehmen zu können, damit zu leben? Ich glaube, das ist möglich. Nein, ich glaube nicht, ich weiß.
Ja, und wie jetzt? Das ist gut, du weißt, dass es möglich ist, damit zu leben. Und wie lebst du damit?
Das ist für mich die Wirklichkeit. Also ich weiß um diese beiden Pole und dazwischen bewege ich mich. Jetzt könnte ich fast so pathetisch sagen, und darin bewege ich mich, lebe ich.
Ja, ja. Und bist du, ja. Und du, vor allem bringst du halt fortwährend, also in dieser Spannung bringst du halt fortwährend Neues hervor, ne?
Also die Dynamik des Lebens, also wirklich als das Prozesshafte des Lebens, das ist für mich der Heilige Geist.
Das ist so. So ist, ja.
Genau. Punkt. Das kann man so einfach stehen lassen. Ich finde, das ist eine total super Aussage an der Stelle. Nein, ganz einfach, weil also ich glaube, dass Menschen, ob sie nun mit Kirche was anfangen können oder nicht, aber mit der Idee Gott können sie was anfangen. Sie können auch was mit einer Person Jesu vielleicht noch irgendwie anfangen, ne? Und wo man zumindest debattieren kann, hat sie ihn gegeben, hat sie nicht gegeben. Und also so die Vorstellung von einem, der sich verbunden fühlt irgendwie mit Gott, das kann man irgendwie hinkriegen, aber Heiliger Geist, das ist ja schon innerhalb der Kirche schwierig, was das ist, was der tut und warum.
Ja, gut, aber die Aussage dahinter war, ich glaube, das können auch Leute, die nicht an Gott glauben. Absolut. Wenn ich von der Prozesshaftigkeit spreche,
genau,
wenn ich von der Dynamik des Lebens, dass sich die Dinge plötzlich ändern und wir immer wieder neue Chancen bekommen und ich von irgendwo Kraft bekomme, die mich irgendwie übersteigt, die nicht von mir gemacht ist. Gut, ich habe das dann so genannt. Aber ich glaube, kennen tun wir das alle.
Genau, richtig.
Also für uns, ja, das kennen wir eigentlich alle so aus der Alterserfahrung. Jetzt können wir das vielleicht mal zum Anlass nehmen, den Bogen zurückzuschlagen. Also, dass es da eine Dynamik gibt, dass es da irgendwie ne, Wachstum und Wandel gibt und Veränderungen oder so, das ist eine Sache so, ne? Aber jetzt, wenn ich so gucke, in die mittlerweile deutlich mehr als 50 Kommentare zu unserer letzten Folge.
Ja.
Da waren einige dabei, die beredt und wortreich Zeugnis davon geben, dass sich offensichtlich, dass es für Menschen schwierig sein kann, sich auf diese Dynamik einzulassen. Also was ich, ne, also es war in der Sendung selber, also in der letzten, die wir mit den beiden Berlinern gemacht haben, war selber schon von Wahrheit die Rede und es war auch sehr viel von Wahrheit die Rede in den Kommentaren, die sich da anschlossen. Und da war Wahrheit immer etwas eher Objektives, etwas eher Statisches, etwas, was wir übergeben bekommen haben als Kirche, als Objektum und was verdammt nochmal unsere fucking Aufgabe ist, das auch so, wie das ist, durch die Geschichte
zu bewahren.
So,
genau, ne? Richtig.
Genau. Und also ich habe ja schon in der Folge selber gesagt, dass ich persönlich das schwierig finde, dass ich damit nichts anfangen kann. Und ich habe auch zurückkommentiert und gefragt, was meint ihr denn eigentlich mit Wahrheit dann jetzt konkret an der Stelle? Bis auf den Katechismus, der uns geschickt wurde, ist der, wie Marc dann auch nach beschrieben hat, halt leider auch jetzt nicht die Lösung des Problems ist, ist da leider nicht so viel gekommen. Also ich persönlich würde mich nochmal sehr dafür interessieren, wie ihr die Sorge um die Wahrheit oder Angst vor Verwässerung habt, was ihr da eigentlich genau meint. Ne? Weil das habe ich nämlich, muss ich ehrlich gestehen, habe ich einfach nicht so richtig verstanden.
Ja, genau. Also ich erinnere mich an Kommentare, die gesagt haben, ja, es ist total schade, dass ihr euch immer nur mit den Leuten unterhaltet, die irgendwie sowieso das denken, was ihr auch schon für richtig haltet.
Euer und kumpelschaftliches Weltbild.
Genau, richtig. Tatsächlich, also
dann ja, kann gut. Ich können wir vielleicht sagen, wir können uns nicht.
Genau, ja.
Oder?
Das stimmt.
Ich kenne deine Meinung nicht.
Das stimmt.
Auch meine nicht bis heute, oder?
Das ist wahr. Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass, sagen wir mal, dass jetzt der Eindruck entstanden werde, wir hätten jetzt den hammermäßigen Dissens in dieser Stelle. Ja, also ich glaube nicht, dass wir jetzt so wirken, als hätten wir einmal den Fluss übersprungen und eine komplett zu uns konträre Meinung reingeholt. Das haben wir letzte Folge mal getan. Nee, aber also worum es mir ging, das auch mit der Verwässerung tatsächlich. Also wir haben da an der Stelle Ideen, woran das liegen könnte. So, ne? Und was damit gemeint sein könnte, aber wir wissen es tatsächlich nicht. Und jedes Mal, wenn ich ein Gespräch geführt habe mit Leuten irgendwie aus der Gemeinde, aus der Pfarrei oder überhaupt mit Menschen und mir wurde das entgegengeworfen, ne? Also ein Synonym für Verwässerung ist ja Anbiederung an den Zeitgeist, zum Beispiel auch. Und ich habe das ein bisschen hinterfragt. Dann war da ziemlich schnell Schluss an der Stelle. Ja, dann wurde gesagt, das ist so und jetzt gehe ich übrigens weg, weil mich diese Diskussion nervt. Ne? Also da kam ganz wenig Argumentatives irgendwie, wo ich jetzt gesagt hätte, ich kann jetzt nachvollziehen, wovor du gerade Angst hast an der Stelle. So, ich habe da ganz viele Fantasien zu, aber ob das stimmt,
weiß ich nicht. Also ich muss einfach für mich sagen, so ein einfaches, es ist so, Punkt, verunsichert mich mehr, als dass es mehr Sicherheit gibt. Das ist, was ich damit empfinde. So, vielleicht nochmal kurz zu den Kommentaren. So, wir haben Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch vier Sachen noch in der Pipeline, die ich jetzt nicht mehr veröffentlicht habe, weil auf die Reaktionen Marc und ich uns mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie soll das eigentlich jetzt so gehen? Ob wir nicht vielleicht auch so was wie Kommentarregeln machen. Das haben wir dann letztlich getan. Wir haben deutlich gesagt, wie wir es gerne hätten. Und also wenn es einfach nur darum geht, rumzutrollen, ne, dann kann man das gerne tun, aber ja, bitte nicht bei uns. Ähnliches auch, also Beschwerden über Max und meine Kirchendisziplin, demnächst bitte nicht mehr bei uns auf der Seite, sondern direkt beim Bischof von Essen.
Ne? Ja, genau, richtig. Das können wir an dieser Stelle, glaube ich, sagen.
Ja, der wird Podcast, dann damit umgehen, wie auch immer. Wie
genau, das aber ist, der... Also, also ne, an der Stelle kann man tatsächlich sagen, dass Leute dieses Bistums diesen Podcast kennen und hören. Und ich glaube, unser Bischof tatsächlich auch bisweilen. Und
das weiß ich nicht, aber
ja.
Wichtig ist nur, also was der wesentliche Punkt ist, wir möchten, dass bei uns auf der Seite miteinander geredet wird und nicht übereinander geurteilt oder hergezogen wird. Ne? Wir möchten also nicht einander beleidigen. Ne? Also wenn man starke Gefühle hat, ist das in Ordnung. Das kann man auch äußern und kann auch sagen, jetzt fühle ich mich aber hier arg, ich fühle mich angegriffen von dir, das kann man vielleicht noch sagen. Aber also dass die sogenannten oder sich selbst Liberalen dann über die so, sich selbst als konservativ beschreibenden herziehen mit Schimpfworten und andersrum, also das haben wir echt genug in der Welt, das brauchen wir jetzt bei uns nicht auch noch, ne?
Genau. Tatsächlich, also wir haben die Kommentarregeln eingezogen und sie stehen für jeder Frau und jeder Mann öffentlich einsehbar jetzt auf unserer Seite und an der Stelle wisst ihr einfach, woran wir festmachen, ob wir einen Kommentar veröffentlichen oder nicht. Und wenn wir das nicht tun, dann könnt ihr
nicht mit den Regeln konform.
Genau, dann wisst ihr jetzt, dass aus unserer Perspektive das nicht regelkonform war und ihr habt jederzeit die Freiheit, einen Kommentar umzuschreiben oder den anders zu machen oder euch mit uns zur Verbindung zu setzen und zu fragen, was ihr tun müsst, damit dieser Kommentar veröffentlicht wird. Ein zweiter Punkt, der mir tatsächlich noch am Herzen läge, wäre, wenn ihr Antworten auf Kommentare, die ihr schreibt, bekommt, dann ist es eine, finde ich, eine Sache von Respekt, auf diesen Kommentar auch dann zu antworten, also auf die Antwort nochmal eine Antwort zu geben. Das ist gar nicht immer unbedingt notwendig, das ist mir auch klar, aber ich habe das schon häufiger erlebt, dass irgendwie Leute eine Frage gestellt haben und darauf keine Antwort bekommen haben. Das fand ich immer unglaublich schade, weil an dieser Stelle dann...
Da hätte man mal die Möglichkeit, miteinander zu reden.
Genau, richtig.
Selten genug.
Genau. Und genau, und ich möchte allerdings tatsächlich auch auf eine unglaublich positive Sache eine Rückmeldung geben. Und zwar hat eine Kommentatorin geschrieben, sie fände es total super, dass ihre Filterbubble durchbrochen worden sei durch die letzte Folge. Und an der Stelle habe ich gewusst, alles klar, jetzt weiß ich, warum wir solche Folgen machen.
Und wir bleiben da dran und werden sowas auch in Zukunft nochmal machen.
Genau, das sieht so aus.
So, auf jeden
genau.
Fall.
Genau. Jetzt haben wir den fließenden Übergang in die Hausmeisterthemen angefangen. Sehe ich das richtig? Also wir haben tatsächlich den, normalerweise machen wir das so, dass wir ganz höflich unserer Gästin in diesem Fall Danke sagen.
Gerne. Ganz, ganz herzlichen Dank und vielleicht gelegentlich auch nochmal. Ne? Also da ist ja noch so viel. Wie häufig bei solchen Themenfolgen oder wenn wir dann zu dritt oder zu viert unterwegs sind, habe ich dann, wenn wir dann irgendwann mal so langsam zum Ende kommen, immer das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen, der Vorhang ist jetzt plötzlich zu und trotzdem alle Fragen offen. Das ist also ja die übliche Erfahrung.
Das mir geht's ähnlich, also dann bis bald.
Ja, genau. Und jetzt an der Stelle würden wir normalerweise jetzt sagen, jetzt kommen die Hausmeisterthemen, da ist auch so eine schöne Kapitelmarke. Jetzt haben wir euch da so ein bisschen betuppt, weil jetzt erst die Kapitelmarke setze.
Hau raus jetzt.
Da müsst ihr jetzt mit durch. Ich habe tatsächlich auch nur eine einzige Sache, neben dem obligatorischen Dank für alle Menschen, die uns nach wie vor unterstützen, hören, zwischendurch mit Geld bewerfen, das finde ich immer noch ganz großartig, einen ganz kurzen Hinweis, der uns erreicht hat, und zwar von zwei Hörern, mit denen wir auch zwischendurch mal
projektmäßig ansatzweise unterwegs waren.
Dankeschön, so kann man das wunderbar ausdrücken. Die haben einen Podcast angefangen, den ich sehr gerne bewerbe. Und zwar ist das der Wahl-O-Cast oder kurz WOC. Und beschrieben wird das ganze Ding als ein Projekt, bei dem es darum geht, Gespräche über gesetzter ist. Darin setzen wir uns mit Wahlen und Parteipositionen aus dem Blickwinkel von drei Normalbürgern aus dem Ruhrgebiet auseinander, diskutieren sie und äußern Meinungen. So, und das ist natürlich jetzt nach der Landtagswahl, wir sind ein bisschen spät dran an der Stelle.
Ja, kommt aber, ja bald das nächste.
Genau, aber sie machen das offenbar tatsächlich auch nicht nur immer kurz vor Wahlen, sondern durchgehend, so klingt das zumindest für mich. Und ich finde, alles ist unterstützenswert, was die Meinungsbildung, also die politische Meinungsbildung fördert. Von daher finde ich das schön, dass ihr das macht.
Klickt mal rein.
Genau, richtig. Hört euch das mal an. Vielleicht ist es was für euch, was ihr irgendwie gut findet. So. Flo, hattest du jetzt noch irgendwas?
Nö, ich glaube, ich habe eigentlich weiter nichts mehr.
Gut, alles klar. Dann an dieser Stelle hören wir auf. Und auch da gibt's eine Tradition, weil wir sind Katholiken, wir mögen Traditionen.
Hast du da zweimal, dann ist halt immer so.
Und auch die obliegt Florian.
Sehr witzig. Ja, also, ich sag jetzt mal, nicht passt auf, sondern gebt Acht aufeinander, ne, auf die liebe Nachbarin, den lieben Nachbarn auch. Jetzt nicht im Sinne von Kontrolle, sondern vielleicht eher so im Sinne von liebender Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Gretchenfrage, der gesellschaftlich-theologische Podcast aus
Gelsenkirchen.
Oder Oberhausen oder Essen.
Oder irgendwo aus dem Ruhrgebiet. Ja,
vielleicht auch irgendwann mal von, na, man wird sehen, ne? Also, tschüss!